Bei mir ist doch nichts zu holen. Irrtum. Bei jedem ist etwas zu holen. Was wegkommen kann, das ist ihr Sicherheitsgefühl. Wir müssen uns nicht nur über Technik Gedanken machen, sondern die Sicherheit fängt auch immer beim sicherheitsbewussten Verhalten an. Also ich sage immer sehr salopp, die Hauseingangstüre wie Fort Knox und die Kellertür windschief in den Angeln, das passt nicht zusammen.
Die dunkle Jahreszeit ist da. Die Tage werden kürzer und damit beginnt auch wieder die Hochsaison für Einbrecher. Ja, gerade die Zeit nutzen viele Täter aus, um unbemerkt zuzuschlagen. Aber wie kann man sich davor schützen und was hilft wirklich? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abus Unlocked. Mein Name ist Luisa und gemeinsam öffnen wir in diesem Podcast die Schlösser zu den spannendsten Themen rund um das Thema Sicherheit. Wobei heute wollen wir eigentlich genau das Gegenteil, Türen und Fenster geschlossen halten. Denn es geht um Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit. Und dafür spreche ich mit einem Mann, der sich wie kaum ein anderer in Deutschland mit Kriminalprävention auskennt. Kriminaldirektor Harald Schmidt. Über 25 Jahre Polizeierfahrung, viele Jahre Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes und heute bei der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention in Bonn. Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Luisa.
Als erstes muss ich aber mal darauf zu sprechen kommen, ne? Der Name Harald Schmidt. Wie oft löst das Verbindungen zu dem TV-Entertainer bei Ihnen aus?
Ja, das war in früheren Jahren ein größerer Lacher wie jetzt in der aktuellen Zeit. Aber da war das gern genutzt, wenn die Kollegen mich anmoderiert haben.
Ja, glaube ich. Ich habe es mir heute verkniffen. Zumindest so halb. Die Frage musste ich jetzt trotzdem stellen. Also Sie beschäftigen sich nicht mit TV-Entertainment, sondern mit Einbruchsschutz. Und das eigentlich schon Ihr ganzes Berufsleben lang? Oder wann und wie hat das bei Ihnen angefangen, dass Sie gesagt haben, ich werde zwar Polizist, aber kümmere mich eher um Prävention?
Ja, die ersten Berührungen hatte ich schon während des Studiums für den gehobenen Dienst und habe da im Praktikum die Arbeit der Rauschgift Aufklärungsgruppe und der mobilen Prävention im LKA in Stuttgart kennengelernt, habe mich dann da sehr wohl gefühlt und habe dann auch entschieden, im Hauptstudium als Wahlpflichtfach mich mit dem Thema Gewaltprävention auseinanderzusetzen. Und im Sommer 2000 hat es dann auch geklappt, dass ich bei der RAK anfangen durfte und so bin ich in die Präventionsarbeit eingestiegen und die ist seither eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Ja, und Sie haben da selber etwas geschaffen, eine eigene Kampagne. Also Sie haben wirklich Prävention, Einbruchsschutz aufs nächste Level gebracht, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt möchte ich aber erstmal schauen, die Tage werden kürzer, das Risiko für Einbrüche steigt und man kann schon sagen, die dunkle Jahreszeit, das ist die Einbruchsjahreszeit, oder?
Ja, das ist richtig, das kann man so bestätigen. Vielleicht an der Stelle räumen wir auch noch mit einer Mehr auf, weil häufig heißt es auch, Urlaubszeit ist Einbruchszeit und das lässt sich statistisch nicht belegen. Aber gerade in der dunklen Jahreszeit, da ist Hauptsaison für Wohnungseinbrecher.
Urlaubszeit sind die selber im Urlaub, die eigentlich einbrechen. Nein, also dunkle Jahreszeit auf jeden Fall attraktiv für Einbrecher. Ich meine, es liegt eigentlich auf der Hand, aber was stellen Sie fest, warum ist das genau so?
Die Mehrzahl der Täter möchte an die Arbeit gehen, dann, wenn eben niemand zu Hause ist. Und wenn man entsprechend arbeitet, dann ist aber die Wohnung schon in der dunklen Jahreszeit, es wird früher dunkler, entsprechend noch unbewohnt. Und dann bietet sich das einfach an, hier zur Tat zu schreiten. Aber letztendlich ist es auch so, dass eben über ein Drittel der Wohnungseinbrüche als sogenannte Tageswohnungseinbrüche tagsüber eben stattfinden, wenn niemand zu Hause ist.
Ob hell, ob dunkel, ist denen dann egal?
Ja, wichtig ist, niemand ist zu Hause und dann schnell rein, etwas abgreifen, schnell wieder raus.
Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, wie man sich schützen kann, wie man sein Haus, sein Hab und Gut schützen kann, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie man als Täter eigentlich vorgeht. Also ich glaube, das hilft einem auch zu verstehen, warum das so wichtig ist und an welchen Stellen man irgendwie was verbessern muss. Nehmen Sie uns da mal mit, wie geht so ein Einbrecher in der Regel vor?
Die Mehrheit der Täter scheut den Kontakt zu den Opfern. Das heißt, als erstes wird mal abgecheckt, ist jemand zu Hause oder nicht. Das kann schon anfangen mit dem nicht geleerten Briefkasten. Die ständig runtergezogenen Rollläden können ein Indiz dafür sein, dass etwas unbewohnt ist. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, klingel ich doch ganz einfach mal und schaue, ob da jemand reagiert und sich meldet. Und wenn sich jemand meldet, Frage nach dem Weg oder troll mich, ohne irgendwas zu sagen. Das ist ja, gibt's viele Varianten umzugehen, aber wenn aber keine Reaktion erfolgt, und dann kann man mal schauen, wie sieht's denn aus? Ist da ein entsprechendes Fenster, ist da eine entsprechende Türe da, die mir keinen Widerstand entgegenbringt?
Das heißt, mal angenommen, ich bin Täter, ich habe geklingelt, es macht keiner auf. Wie geht's dann als nächstes weiter? Ich habe vielleicht auch ein Fenster entdeckt, so im Erdgeschoss. Was passiert als nächstes?
Ja, die Täter sind sehr gesetzestreu. Die halten sich ans Hebelgesetz. Und deswegen haben sie immer was zum Hebeln dabei, in der Regel einen stabilen Schraubendreher. Und mit dem ist so ein handelsübliches Fenster in unter 10 Sekunden aufgehebelt. Man schiebt es dann entsprechend auf und steigt entsprechend ein, schiebt es dann hinter sich wieder zu. Und wenn dann einen in diesen wenigen Sekunden niemand beobachtet hat, dann ist man unbemerkt drin und kann da auf Beutezug gehen.
Boah, 10 Sekunden länger braucht es also meistens nicht bei ungesicherten Fenstern, Türen, was auch immer. Was sind denn so die Schwachstellen, die am häufigsten genutzt werden? Was meinen Sie?
Ja, es sind aber überwiegend Fenster und Türen, über die eingebrochen wird. Und also ich mache es nicht täglich, aber wenn ich mich schon mal im Abus-Prüflabor habe versuchen dürfen, also das mit den 10 Sekunden oder am polizeilichen Messestand, das schaffe ich gut.
Einwandfrei möglich, sagen Sie. Absolut. Ohne Sicherung, zack, ist Otto-Normalverbraucher drin. Also man braucht jetzt keinen Einbruchslehrkurs, sage ich mal so.
Ja, man braucht halt ein bisschen Schmackes und muss da mit Mut ran, dann geht es.
Okay. Ich möchte in dieser Folge mit Ihnen gerne auf das Thema Prävention und Einbruchsschutz eingehen. Deswegen an der Stelle nur kurz der Hinweis, falls ihr diese Folge hört und mehr hören möchtet über Einbruchsbeispiele, da habe ich nämlich mit jemand anderem drüber gesprochen, mit dem Kriminalhauptkommissar Erwin Rausch. Eine andere Folge, Abus Unlocked, kann ich sehr empfehlen. Er gibt auch nochmal so ein paar Insights aus seinem Berufsleben als Kriminalhauptkommissar und was er da so Kurioses erlebt hat an Einbrüchen. Zurück zum Thema Einbruchschutz. Kürzlich, jetzt Anfang des Herbstes, fand der Tag des Einbruchschutzes statt. Das ist eine Aktion im Rahmen einer Kampagne, die nennt sich Keinbruch, also K-Einbruch. Und der Erfinder dieser Kampagne sitzt gerade vor mir, richtig? Sie haben das erfunden?
Ja, ich habe es erfunden, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, natürlich mit toller Werbeagentur im Background und dann eben auch mit Partnern aus der Wirtschaft, unter anderem mit Abus. Es war im Jahr 2011, als die Fallzahlen stetig gestiegen waren und wir eben erkennen mussten, wir müssen hier gegensteuern. Wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren und wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Es muss Sicherheit zu einer eigenständigen Kategorie werden. Es darf nicht darum gehen, dass ich mir bei der Suche nach einer Wohnung, nach einem Häusle, nur Gedanken mache über die Einbauküche und ob es ein Tageslichtbad hat, sondern es muss auch eine Rolle spielen, ist denn diese Wohnung, ist mein Eigenheim sicher, bin ich, ist meine Familie dort geschützt, kann sie dort beruhigt und sicher leben.
Jetzt da muss ich nochmal auf diesen Namen eingehen, Kampagne Keinbruch. Wer kam auf diesen genialen Namen, einen Einbruch in K vorzusetzen?
Ich kann Ihnen jetzt gar nicht mal genau sagen, wer es letztendlich war, dem es dann eingefallen ist. Es war, glaube ich, einfach eine tolle Gemeinschaftsleistung von allen, die da in unserer Projektgruppe in der Werbeagentur mit am Tisch saßen.
Ja, ein Kompliment für diesen Namen auf jeden Fall. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt den Tag des Einbruchschutzes. Da wird ganz konkret darauf aufmerksam gemacht. Was passiert an diesem Tag des Einbruchschutzes? Wie sieht das konkret aus?
Ja, es sind vielfältige Beratungsangebote, die eben dann von polizeilichen Beratungsstellen, aber eben auch von entsprechenden Fachbetrieben, die entsprechende Produkte anbieten, dann letztendlich im örtlichen Umfeld angeboten werden. Wir machen groß angelegt Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, die Polizei spielt die Themen auf Social Media, es gibt da entsprechende Pressearbeit dazu, die Partner machen das genauso, um eben einfach dann aus unterschiedlichen Kanälen letztendlich die gleiche Botschaft, informieren Sie sich, schützen Sie sich vor Wohnungseinbruch, entsprechend zu kommunizieren.
Und Sie haben es eben schon so durchklingen lassen, es ist ein Zusammenspiel zwischen Polizei, Wirtschaft, Initiativen oder Unternehmen wie Abus. Wie kommt man denn jetzt dahin, dass diese Sicherheit, dieser Aspekt in der Gesellschaft so als eigener Wert wahrgenommen wird? Sie haben so ein Beispiel genannt, Tageslichtbad muss genauso wichtig sein wie Einbruchschutz, wie kommt man da hin? Und warum ist das nicht so? Ich meine, wir sind doch alle daran gelegen, dass bei uns nicht eingebrochen wird. Warum ist dieses Thema noch nicht überall so verankert?
Ja, ich glaube, wir müssen selbstkritisch erkennen, dass wir uns lange Jahre über die Folgen, die ein Wohnungseinbruch nach sich zieht, nicht ausreichend Gedanken gemacht haben. Studien belegen zwischenzeitlich, dass Opfer sich nach einem Einbruch unwohl fühlen, dass sie sich mit dem Gedanken des Umzugs tragen, dass sie wirklich umziehen. Und diese psychischen Auswirkungen, die hat man ja einfach vernachlässigt. Weil wenn Sie jemanden auf der Straße ansprechen, kriegen Sie häufig auch zu hören, bei mir ist doch nichts zu holen. Mhm. Und da sage ich immer, Irrtum. Bei jedem ist etwas zu holen. Das möget vielleicht nur 50 Euro sein, aber was wegkommen kann, das ist Ihr Sicherheitsgefühl. Und wenn Sie dann hören, ich kann gar nicht mehr so unbeschwert auf Dienstreise gehen, meine Frau oder meine Kinder fühlen sich zu Hause nicht mehr wohl, dann sollte einem das zu denken geben. Und da müssen wir ansetzen. Und wenn Sie andere Befragungen wieder anschauen, die Angst, Opfer eines Einbruchs zu werden, ist auch da. Und dann aber das konkrete Handeln, wirklich in die eigene Sicherheit zu investieren, an diesem Sprung, da mangelt es häufig noch. Und da muss man aber entsprechend mit ausreichend Informationen, mit Überzeugung einzahlen. Und das kriegen sie alleine nur über das polizeiliche Beratungs- und Informationsangebot nicht hin. Und deswegen sind wir da irgendwo nur gemeinsam stark, um diesen Bewusstseinswandel Jahr für Jahr voranzutreiben.
Und Sie haben es gerade angesprochen, so ein Einbruch, das macht was mit einem. Und auch da durfte ich schon einen Gast bei mir hier im Podcast begrüßen, nämlich Apame Schönauer. Bei ihr wurde gleich zweimal eingebrochen. Also wirklich zweimal, nachdem sie umgezogen war, ist dann noch ein Einbruch passiert. Und sie hat mir in dieser Podcast-Folge erzählt, was das mit ihr gemacht hat. Gefühlsmäßig ist das natürlich ein enormer Schock. Und dann passiert es gleich ein zweites Mal. Also auch da große Empfehlung, mal in die Folge reinzuhören mit Apame Schönauer. Jetzt ist es ja so, Sie haben es gerade angesprochen, dieser Moment zwischen, ich habe das Gefühl, ich muss was tun im Sicherheitsschutz meines Hauses, das kenne ich von mir persönlich, seit Jahren denke ich müsste mal was tun, aber dann ins Handeln zu kommen, das ist irgendwie eine Überwindung, warum fällt es vielen da so schwer? Vielleicht geht es denen, die diese Folge hören, ja auch gerade so, dieses Gefühl, ich muss was tun, aber was zu tun, macht man dann doch irgendwie nicht. Was nehmen Sie da wahr?
Ja, ich würde einfach sagen, wer das jetzt gehört hat, der geht auf die Seite k-einbruch.de, geht dort auf der Startseite auf die Beratungsstellensuche der Polizei und dann findet er da anhand seiner Postleitzahl seine örtlich zuständige kriminalpolizeiliche Beratungsstelle und dann macht er gleich mal einen Termin aus. Also, dass er einfach jetzt gar nicht dieses Thema wieder versacken lässt, sondern dass er wirklich konkret den ersten Schritt macht und dann werden die Kolleginnen und Kollegen vor Ort kommen, mit ihnen Kontakt aufnehmen und dann kriegen sie eine individuelle Schwachstellenanalyse, was an ihrer Wohnung, was an ihrem Haus zu machen wäre und dann haben sie es mal ein Stück weit schwarz auf weiß und damit wiederum kann ich dann eben zu einem von der Polizei empfohlenen Fachbetrieb gehen, den finden sie auch auf der Webseite in unserer Fachbetriebssuche. Und dann können sie wirklich dann sich da Angebote einholen und so dann ein Stück weit wirklich den Weg in ihre Sicherheit beschreiten. Und da dazu lassen sie uns heute einfach aufrufen.
Sehr konkreter Tipp. Das heißt für mich als Aufgabe nach dieser Podcast-Aufzeichnung auf k-einbruch.de gehen, Termin machen und das ist zumindest mal ein Anfang. Jetzt ist es ja auch so, wenn ich mal überlege, ja man wohnt im Erdgeschoss beispielsweise, Fenster sind schnell aufgehebelt, haben Sie gesagt. Aber es trifft jetzt nicht nur die, die auch im Erdgeschoss wohnen, oder? Fragezeichen?
Nein, es kann Ihnen auch in den oberen Stockwerken etwas passieren. Da ist es eben dann so, dass wir den Sicherungsfokus dann eben auf die Wohnungseingangstüren legen müssen. Aber eben auch ein Balkon im zweiten Obergeschoss, der über eine Feuertreppe erreichbar ist. Oder wenn Sie die berühmte Kirschenleiter im Garten liegen haben und diese nicht abgeschlossen ist, dann kann die ein Täter nehmen, anleitern, hochsteigen und auf ihrem Balkon arbeiten.
Für mich ist jetzt eigentlich so der nächste Punkt eröffnet worden, nicht nur Fenster und Türen sichern, sondern auch sowas wie die Leiter wegstellen, wenn die Apfelernte oder Kirschernte durch ist, in Schuppen abschließen. Das sind so Dinge, über die denkt man ehrlicherweise gar nicht nach. Also habe ich bisher nicht nachgedacht. Haben Sie da noch mehrere Beispiele, so Aha-Momente, wenn Sie in der Beratung sind, dass Sie merken, ach, da leuchten die Augen und da hat niemand dran gedacht. Gibt es da noch so mehr solcher Punkte?
Ja, Sicherheit ist immer nicht nur auf einer Säule basierend. Das heißt, wir müssen uns nicht nur über Technik Gedanken machen, sondern die Sicherheit fängt auch immer beim sicherheitsbewussten Verhalten an. Und da heißt es dann eben einfach, keine Tatgelegenheiten schaffen oder dem Täter Hilfestellungen zu geben, mit denen er seine Tat ausführen kann. Auch die Mülltonnen, die ich mir ans Haus ranschiebe und über die ich hochsteige, können ein entsprechendes Hilfsmittel sein. Oder wenn es dann eben einfach möglich ist, über Tonne aufs Garagendach und dann auf den Balkon zu steigen. Also all diese Wege gilt es quasi zu analysieren und dann abzuschätzen, wie verhindere ich das entsprechend. Dementsprechend kann ich sichern. Und wenn ich dann aber gesichert habe, dann funktioniert das auch nur dann, wenn ich die Sicherungen nutze. Das heißt, ein nachgerüstetes Fenster oder auch ein einbruchsicheres Fenster, das ich gekippt lasse, wenn ich auch nur kurz die Wohnung verlasse, ist faktisch ein offenes Fenster. Das heißt, meine Sicherheit ist immer nur so hoch und so gut, wie ich sie auch lebe und sie entsprechend anwende. In dem Moment, wo ich meinen Briefkasten, wenn ich im Urlaub bin, überquellen lasse, die Rollläden auch tagsüber verrammelt und runtergelassen sind, das signalisiert ja schon, hier ist niemand zu Hause, hier kann man ungestört arbeiten. Und all diese Dinge gilt es zu berücksichtigen.
Ich würde gerne gleich noch auf ein konkretes Beispiel eingehen, was man eben zum Beispiel machen kann, wenn man jetzt ein Fenster sichern möchte oder eine Hauseingangstür. Aber lassen Sie uns kurz bei dem Punkt bleiben, weil dieses Thema Rollos runterlassen, wenn man im Urlaub ist oder wenn man außer Haus ist oder Licht anlassen im Wohnzimmer, das sind ja vermeintliche Schutzmaßnahmen. Oder würden Sie sagen, das gibt einem so ein falsches Sicherheitsgefühl, wenn man sowas macht?
Licht kann Anwesenheit simulieren und deswegen kann dann eine entsprechende Zeitschaltung ein Beitrag dazu sein, um den Täter, sage ich mal, davor abzuhalten, dass er bei Ihnen ansetzt. Aber sich jetzt nur auf eine Zeitsteuerung zu verlassen, das wäre falsch. Und ein handelsüblicher, runtergelassener Rollladen, der signalisiert nur Abwesenheit und bietet Ihnen keinen Einbruchschutz.
Gar nicht.
Nein.
Das heißt, es geht genauso schnell ab Rolle unten oder oben.
Ja, da nimmt man das Cuttermesser und kann die Lamellen entsprechend durchschneiden und kann dann hinterm Rollladen arbeiten. Ist alles kein Thema.
Oh, gut zu wissen, gut zu wissen. Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Also der Mythos ist aufgeklärt, Rollladen, die bringen gar nichts. Deswegen lassen Sie uns lieber darauf schauen, was wirklich etwas bringt. Und es ist ja so, dass ABUS sich seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich Einbruchschutz engagiert, ganz eng zusammenarbeitet mit Initiativen wie Keinbruch, mit der Polizei. Ist das ein sehr gutes Beispiel für eine Kooperation jetzt aus der Wirtschaft und eben diesen, ich sag mal, Non-Profit-Organisationen wie Keinbruch? Weil da steckt ja wirklich kein wirtschaftliches Interesse hinter. Trotzdem kooperiert man eben mit Firmen wie ABUS, um dann eben Prävention zu schaffen, oder?
Ja, letztendlich ist es unser gemeinsames Interesse, eben die Schäden zu reduzieren. Deswegen ist ja dann auch die Versicherungswirtschaft eben auch maßgeblich mit dabei, weil sie eben auch Interesse an der Schadensverhütung hat. Mhm. Und das, was jetzt dann Partner wie ABUS treibt, ist ja eben auch, sie wollen Sicherheit für die Menschen, für ihre Kunden letztendlich transportieren. Und so sind wir da dann gemeinschaftlich unterwegs.
Ja, es gibt ja auch beispielsweise das ABUS Partner-Level-System, Premium-Partner-Level-System eigentlich heißt es, das haben Sie mitentwickelt, richtig? Wie sieht das aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, es ist der Keinbruch-Level, ja, den wir gemeinsam entwickelt haben und der versucht einfach ein Stück weit die komplexen Normen, die hinter diesen Produkten stecken, ein bisschen verständlicher zu machen, um so dem Bürger, der Bürgerin Handlungssicherheit zu geben, in was sie letztendlich investieren sollten. Und da ist eben so die Standardempfehlung des Keinbruch-Level B+. Ja. Und das ist dann im Prinzip ein solider mechanischer Basisschutz, der um entsprechende Gefahrenwarnmeldetechnik dann ergänzt ist.
Das heißt, wenn man jetzt selber auf der Suche ist und sagt, ich möchte mein Fenster sichern, ich gehe von mir aus in Baumarkt, in Fachhandel oder auf die Website von ABUS, dann suche ich eben nach diesem Keinbruch-Level-System und weiß, wenn da B+ steht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Kann man das so sagen?
Ja, also ich würde Sie nicht in den Baumarkt schicken, weil wir immer sagen, wir wollen geprüfte und zertifizierte Technik vom Fachhandel verbaut haben. Ja. Und deswegen ist letztendlich unser Weg immer erster Schritt neutrale, kostenlose Beratung durch die Polizei. und dann auf der Basis dieser Beratungsergebnisse einen von der Polizei empfohlenen Fachbetrieb suchen und dann entsprechend in die entsprechende Technik zu investieren. Und das ist dann immer im ersten Schritt ein solider mechanischer Grundschutz. Ja, weil letztendlich, man könnte auch sagen, man muss dem Täter die Zeit stehlen. Je länger er arbeiten muss, umso höher wird sein Entdeckungsrisiko. Und das scheut er irgendwann. Und dann wird er auch irgendwann einmal von seiner Tatausführung ablassen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu den psychischen Auswirkungen, die wir eben einfach haben, wenn dann die Unterwäsche durchstöbert wurde, wenn wirklich die ganze Wohnung verwüstet wurde, wenn vielleicht auch in Tagebücher geschaut wurde. Das wollen wir ja alles verhindern. Das heißt, der Täter muss aus dem Objekt draußen gehalten werden. Mhm. Und deswegen brauche ich einfach den soliden mechanischen Grundschutz als Basis und den ergänze ich durch eine Gefahrenwarnanlage oder durch eine Alarmanlage und dann habe ich entsprechend technisch das Optimum erreicht. Ja. Mhm. Und das muss dann aber auch immer ergänzt werden durch das richtige sicherheitsbewusste Verhalten, denn die Alarmanlage, die nicht scharf geschalten ist, die nicht eingeschalten ist, die bringt Ihnen nichts. Mhm. Und die dritte Säule ist noch eine aufmerksame Nachbarschaft. Ja. Wenn Sie Ihr Gärtle von einer 2 Meter hohen Hecke umzäunt haben, dann ist es schön, um dann da in Ruhe unbeobachtetes Sonnenbad nehmen zu können. Aber Ihr Nachbar wird auch nicht sehen, wenn Sie nicht da sind und sich einer an Ihren Fenstern zu schaffen macht. Und deswegen eine aufmerksame Nachbarschaft, die dann ein Stück weit eben auch informiert ist, wann bin ich im Urlaub, wann bin ich nicht daheim, ist es jetzt normal, dass hier ein Lieferwagen in der Hofeinfahrt steht, 2 Leute mit Blaumännern Sachen raustragen. Das alles gehört zusammen. Die Berliner Kollegen haben eine Zeit lang einmal die Notrufe im Kontext von Einbrüchen ausgewertet und da kam es dann bei einer Vielzahl der Festnahmen, war die Ursache letztendlich der aufmerksame Berliner Bürger, der angerufen hatte und dann entsprechend konnten Täter so auf frischer Tat festgenommen werden. Und deswegen spreche ich immer von einem 3-Säulen-Modell, die richtige Technik, sicherheitsbewusstes Verhalten und die aufmerksame Nachbarschaft und das ist das Fundament für ein sicheres Zuhause.
Ja, und das heißt, wenn ich als Nachbar etwas beobachte, das ist dann auch gar keine Frage, direkt 110, wenn ich mir unsicher bin.
Absolut. Bitte machen Sie das lieber einmal zu viel angerufen, wie einmal nicht angerufen.
Ja, und man merkt es, man hört es schon raus. Das heißt, Sie plädieren auch dafür so ein Zusammenspiel aus mechanischem, elektronischem Schutz. Das heißt, auch wenn ich die Fenster gesichert habe, so eine Alarmanlage, die bietet dann nochmal zusätzlich Schutz. Es ist jetzt ja kein mechanischer Schutz, aber trotzdem würden Sie sagen, das ist hilfreich, um dann abzuschrecken oder was?
Ja, natürlich, weil in dem Moment, wo sie detektiert, dass hier das Objekt angegriffen wird, setzt sich ja eine entsprechende Meldekette in Bewegung. Mhm. Und das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, als Polizei verständigt zu werden und zu intervenieren.
Ja, okay, verstehe. Sie haben eben gesagt, eine Beratung ist sinnvoll als erster Schritt. Die ist kostenfrei, die ist unverbindlich, die will nichts verkaufen. Kann man denn auch was falsch machen? Also Sie haben eben schon durchklingen lassen, einfach in den Baumarkt gehen und was kaufen ist gar nicht so der richtige Step, sondern eben diese fundierte Beratung ist auch so das Fundament des Ganzen, damit man das Richtige kauft. Das heißt, man kann auch was falsch machen, wenn ich jetzt mein Fenster sichern möchte?
Ja, also ich glaube, es geht im ersten Schritt darum, wirklich zu wissen, welche Öffnungen an meinem Objekt sollte ich sichern. Also ich sage immer sehr salopp, die Hauseingangstüre wie Fort Knox und die Kellertür windschief in den Angeln, das passt nicht zusammen. Mhm. Und deswegen muss das ein aufeinander abgestimmtes Sicherheitskonzept sein. Und das muss ich als erstes einmal mir vergegenwärtigen. Ja, und so eine grobe Richtschnur ist Brüstungshöhe 3 Meter und alles, was drunter ist oder was dann eben mit Aufstiegshilfen erreicht werden kann, das sollte entsprechend gesichert sein. Ja. Mhm. Und dann geht es aber auch darum, dass wenn ich dann entsprechend sichere, ich kann da sehr viel mit Nachrüstprodukten machen, man muss nicht alle Fenster und Türen tauschen, aber dann kommt es immer auch darauf an, dass es eine stabile Grundkonstruktion beispielsweise bei meiner Haus- oder Wohnungseingangstüre ist. Mhm. Und wenn ich da einfach mal eine neutrale Beratung durch die Polizei habe, dann habe ich einen Einstieg. Und dann geht es uns jetzt weniger darum, Produkte aus dem Baumarkt zu verteufeln, aber es geht einfach darum, wir empfehlen als Polizei geprüfte und zertifizierte Sicherheitsprodukte und diese müssen fachgerecht montiert sein. Wenn Sie sich eine Sicherung selber kaufen und weil Sie vielleicht dann handwerklich als Heimwerker eben nicht so begabt sind und na, nehmen Sie da die kleinere Dübel, die Sie nur zu Hause hattet und machen das halt einfach falsch oder wissen da auch nicht, wie man dann da richtig dübelt und die Schrauben dann, dass die wirklich auch hinter aus dem Dübel wieder rausgucken müssen oder wie auch immer, dann haben sie letztendlich nur eine Scheinsicherheit. Ja, dann ist zwar ein Riegel, ein Schlössle montiert, aber wenn es dann eben nicht den Widerstand bringt, für den es getestet wurde, dann fallen sie spätestens dann auf die Nase, wenn halt der Täter dann trotzdem drin ist. Und davor wollen wir die Bevölkerung bewahren und deswegen geprüfte, zertifizierte Technik und die vom Fachbetrieb ordnungsgemäß eingebaut. Dafür gehen ja die Fachbetriebe dann auch zu Schulungen bei Herstellern und werden entsprechend ausgebildet, weitergebildet, wie die Dinge zu montieren sind. Und dann haben sie ein Stück weit eben mit Brief und Siegel auch ein Stück weit einen Schutz.
Ja, und es klingt nach einem System, was in sich sehr logisch ist. Ja, diese Beratung, die unverbindliche Weiterleitung, der Fachbetrieb, das hat also auf jeden Fall Hand und Fuß und baut aufeinander auf, sodass man dann eben nicht dieses falsche Sicherheitsgefühl hat, weil man mal eben schnell im Baumarkt hier was ans Fenster geschmissen hat. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Jetzt sagen Sie ja, die Initiative Keinbruch gibt es schon seit 14 Jahren. Was waren denn so Ihre Erfolge? Zeigt es, dass Prävention wirkt? Ist es schon mehr in den Köpfen der Menschen angekommen? Was ist da Ihr Gefühl?
Einbruchschutz wirkt, das können wir ablesen an der Fallzahlenentwicklung. Rund die Hälfte aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuchsstadium stecken. Und wir haben jetzt in diesen ja über 10 Jahren auch tolle gemeinsame Öffentlichkeitsarbeitskampagnen gemacht. Und gerade wenn man auf der Keinbruchseite sich mal die Elster anschaut, ja, da haben wir mit einem Schauspieler eine Miniserie gemacht, den wir mitgenommen haben als abgehalfterten Einbrecher, der der Polizei mal zeigt, wie es denn so zugeht. Aber das sind so die Beispiele, die mir eben auch einfallen, wenn du mich fragst, wie läuft denn das ab, so einen Einbruch und wie schnell ist so ein gekipptes Fenster offen? Also das hat unsere Elster alles filmisch entsprechend umgesetzt und da gibt's eine Folge auch, wo wir in den deutschen Kinos damit waren und preisgekrönte Erfolge dann bei entsprechenden Werbefilmfestivals. Und das hat alles schon eingezahlt in unsere gemeinsamen Bemühungen, dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland ein Stück sicherer wird.
Und was sagen die Zahlen, wenn ich so frech fragen darf? Sieht man das in den Zahlen oder braucht das noch ein bisschen?
Ja, also jetzt seit Corona haben wir einen deutlichen Fallzahlenrückgang. Mhm. Die letzten 3 Jahre sind die Fallzahlen wieder am Ansteigen, aber wir sind noch deutlich unter dem Fallzahlenniveau, das uns dazu bewogen hat, mit Keinbruch an den Start zu gehen. Was wir feststellen ist, dass wir auch eine Zunahme im Bereich Einbrüche, im Bereich Waschküchen, Keller und Bodeneinbrüche haben. Das wird also zum Wohnungseinbruch nochmal gesondert erfasst und da zahlt mit Sicherheit eben auch ein der Boom in Richtung E-Bikes, den wir während der Pandemie hatten. Das ist ein sehr beliebtes Stehlgut. Mhm. Wir haben zwar rückläufige Zahlen im Bereich Fahrraddiebstähle, aber die Schadenssummen bei der Versicherungswirtschaft sind so hoch wie nie. Mhm. Und es geht letztendlich eben darauf zurück, weil dann auch E-Bikes gestohlen werden und die dann eben auch aus Gemeinschaftsfahrradabstellräumen rauskommen, aus Garagen. Das heißt, ich muss mir wirklich um mein Thema Haussicherheit sehr ganzheitlich Gedanken machen und dann eben auch schauen, wo stelle ich entsprechend mein Fahrrad ab, wie befestige ich das. Und da geht es nicht nur darum, wie schließe ich es ab, wenn ich ins Freibad damit fahre oder den Einkehrschwung auf dem Ausflug mache, sondern eben auch, wie parkt es zu Hause und wie ist es da gesichert?
Ganz spannender Punkt. Ich bin dafür, dass wir das in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal mit aufnehmen. Thema Haussicherheit war heute unser Thema und die Keinbruch-Initiative, die uns alle ins Bewusstsein rücken sollte, kümmert euch um eure Haussicherheit. Das haben Sie uns sehr schön näher gebracht, Herr Schmidt. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast war und wir alle gehen mit einer Aufgabe nach Hause aus diesem Podcast raus. Klicken auf k-einbruch.de oder auf der ABUS-Website gibt es ganz, ganz viele praktische Infos, Checklisten, Sicherheitslösungen und eben auch die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren bei der örtlichen Polizei. Das sollte auch auf unserer Liste ganz oben stehen. Herr Schmidt, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. mein Gast waren und uns das näher gebracht haben, auf das viele zu Hause demnächst ein wenig sicherer sind.
Sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn unsere Ratschläge bei den Hörerinnen und Hörern ankommen und zitiere dann einfach zum Schluss nochmal Rudi Zerne und sag: Bleiben Sie sicher.
Bleiben Sie sicher, ganz genau. Damit steigen wir aus. Vielen Dank, Herr Schmidt. Bis bald, alles Gute und bis zur nächsten Folge Abos Unlocked. Tschüss. Alle Infos zu Abos Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.